Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen beim History Lost in Time Podcast. In der heutigen Episode geht es um die letzten Prä-Dreadnoughts der deutschen Flotte, die Schiffe der Deutschlandklasse. Diese Schiffe dienten in beiden Weltkriegen in Kampfeinsätzen und waren lange Zeit die stärksten Schiffe der Reichsmarine der Weimarer Republik. Eines der berühmtesten Prä-Dreadnought-Schlachtschiffe der Welt gehört zu dieser Reihe, die Schleswig-Holstein, deren Salven vom 1. September 1939 die offiziell ersten Schüsse des Zweiten Weltkrieges in Europa waren.
Das Thema dieser Episode.
Diese Episode ist die Fortsetzung meiner Reihe über deutsche Kriegsschiffe. Mehr gibt's zur Themenwahl eigentlich nicht zu sagen.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Es werden die gleichen Quellen wie in den anderen Schlachtschiff-Episoden verwendet. Die Quellen in Kurzform. Admiral Scheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg, Verlag August Scherl, Berlin, vermutlich 1919, Datum des Vorworts. Ulrich Israel, Jürgen Gebauer, Panzerschiffe um 1900, Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin 1998. Günter Kroschel, August Ludwig Evers, Die deutsche Flotte 1848 bis 1945, Verlag Lohse Eising, Wilhelmshaven 1962, dritte verbesserte Auflage 1964. Hans-Jürgen Hansen, Die Schiffe der deutschen Flotten 1848 bis 1945, Verlag Bechtermünz, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag, Augsburg 1998. Janusz Pikalkiewicz, Seekrieg 1939 bis 1945, Verlag Bechtermünz, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag, Augsburg 1998. Kajus Becker, Die Kriegsmarine 1939 bis 1945, Das Schicksal der deutschen Kriegsmarine, Neuer Kaiser Verlag, Klagenfurt 2004. Wie üblich fülle ich die Lücken mit Wikipedia. Nach dem Bau der 5 Schlachtschiffe der Braunschweig-Klasse war eigentlich der Bau von 5 weiteren Schlachtschiffen dieser Klasse geplant. Während der Bauphase hatte man jedoch Potenzial für Verbesserungen gefunden, weswegen man eine verbesserte Variante der Braunschweig-Klasse, die Deutschland-Klasse, konstruierte. Die Änderungen betrafen unter anderem die Sekundärbatterien. Diese wurden auf der Deutschland-Klasse simpler und einheitlich in Kasematten verbaut, was Platz und Komplexität einsparte. Zwei der Schiffe wurden von vornherein als Flaggschiffe konstruiert. Es gab zudem leichte Verbesserungen an der Panzerung. Der Bau dieser letzten Serie von Prä-Dreadnoughts wurde innerhalb Deutschlands kritisiert, da längst bekannt war, dass im Ausland weit stärkere Dreadnought-Schlachtschiffe gebaut wurden. Admiral Tirpitz hatte jedoch auf den Bau bestanden, da die Big-Gun-Schlachtschiffe eine Schiffsvergrößerung erforderten, die eine Nutzung des Kaiser-Wilhelm-Kanals zwischen Nordsee und Ostsee unmöglich machte. Der Ausbau des Kanals würde sehr teuer werden und Tirpitz wollte die Auseinandersetzung mit dem Reichstag erst zu einem späteren Zeitpunkt führen. Nach dem Bau der Deutschlandklasse musste die Marine aber Dreadnought-Schlachtschiffe bauen, um international mithalten zu können, und der Kaiser-Wilhelm-Kanal wurde zwischen 1907 und 14 tatsächlich ausgebaut, um auch diesen Schiffen die Passage zu erlauben. Bevor wir uns die technischen Daten der Deutschlandklasse anschauen, wie üblich erstmal der Blick ins Ausland. Die vielfach erwähnte HMS Dreadnought aus Großbritannien werde ich kurz durchsprechen und dann vom direkten Konkurrenten Frankreich die zeitgleich gebauten Prä-Dreadnoughts der Liberté-Klasse. Die HMS Dreadnought wurde sehr rasant gebaut. Die Kiellegung erfolgte im Oktober 1905, der Stapellauf bereits im Februar 1906 und im Dezember 1906 war sie schon einsatzbereit. Sie diente bis 1921 und wurde dann verschrottet. Sie verdrängte maximal 21.000 Tonnen, war 160,6 Meter lang, 25 Meter breit und hatte einen Tiefgang von 9 Metern. Im Gegensatz zu Prä-Dreadnoughts besaß sie keine konventionellen Motoren mehr, sondern wurde von Dampfturbinen angetrieben, die 23.000 PS erzeugten. Sie war bis zu 21 Knoten schnell und damit gut 2 bis 3 Knoten schneller als ihre potenziellen Gegner. Sie konnte also bestimmen, ob und wann sie ein Gefecht annahm, beziehungsweise wann sie sich absetzen wollte. Ihre Reichweite betrug 12.260 Kilometer, beziehungsweise 7.620 Meilen. Die Besatzung hatte eine maximale Stärke von 810 Mann. Ihre Bewaffnung war im Gegensatz zu Prä-Dreadnoughts sehr einheitlich und bestand aus nur 2 Geschützarten. Da waren zunächst die 10 305 mm Hauptgeschütze. Drei dieser Türme waren auf der Mittellinie des Schiffes angebracht, einer am Bug, zwei am Heck. Die zwei anderen waren an den Seiten, den sogenannten Flügeln, angebracht. Maximal konnten also 6 Geschütze nach vorne und 8 seitlich abgefeuert werden. Direkt nach hinten konnten ebenfalls nur 6 Geschütze gleichzeitig abgefeuert werden, da der vorletzte Turm nicht über den letzten Turm feuern konnte. Die Schussfrequenz lag bei 2 Schuss pro Minute, die Reichweite bei 15 Kilometern. Die Sekundärbewaffnung bestand aus 27 76mm Kanonen mit einer Schussfrequenz von 20 Schuss pro Minute und einer maximalen Reichweite von 8,5 Kilometern. Dazu kamen noch 5 Torpedorohre. Warum der Wechsel auf so wenige unterschiedliche Geschützarten? Dies lag an der erhöhten Reichweite der Waffen. Wenn man in Seegefechten auf kurzer Entfernung kämpft, also den bis dahin angenommenen 1 bis 3 Kilometern, dann kann man im direkten Richten feuern. Wenn man aber im indirekten Richten feuern muss, also Flugkurven von Bedeutung werden, muss man aus großer Distanz die Einschläge um das Ziel herum auswerten können. Wie will man aber denn, selbst mit Ferngläsern und Zielgeräten, erkennen können, ob diese oder jene Wasserfontäne nun von einem 15 cm, 17 cm oder 12,7 cm Geschoss verursacht wurde? Um Chaos zu verhindern, war es daher zwingend erforderlich, die Bewaffnung der Schiffe zu vereinheitlichen. Schlachtschiffe mit 3, 4 oder noch mehr unterschiedlichen Kalibern konnten auf großen Distanzen nicht mehr effektiv kämpfen. Nun aber zur französischen Liberté-Klasse. Diese wurde zwischen 1902 und 8 gebaut und war von 1908 bis 22 im Dienst. 4 Schiffe gehörten dieser Serie an. Die Liberté, die Justice, die Vérité und die Démocratie. Sie verdrängten rund 15.000 Tonnen. Sie waren 135 Meter lang, 24,2 Meter breit und hatten einen Tiefgang von 8,2 Metern. Sie wurden von klassischen Dreifachexpansionsmaschinen angetrieben mit einer Leistung von 17.300 PS und erreichten maximal 18 Knoten. Man sieht hier schon deutlich die Unterschiede in Größe, Motorleistung und Geschwindigkeit im Vergleich zur HMS Dreadnought. Die Reichweite lag bei 15.600 Kilometern oder 9.700 Meilen. Die Besatzung hatte eine Stärke von 742 Mann. Die Bewaffnung war noch klassisch Prä-Dreadnought. 4 305mm Kanonen in 2 Türmen mit einer Schussweite von 12,5 Kilometern und einer Feuerrate von 1 Schuss pro Minute. Hier sieht man ebenfalls, dass die Dreadnought weit überlegen war. Sie konnte mehr große Geschütze auf ihr Ziel ausrichten, doppelt so oft schießen und das auch noch weiter. Die Sekundärbatterie der Liberté war wie üblich sehr farbenfroh. 10 194mm Kanonen, 13 65mm Kanonen und 10 47mm Kanonen. Dazu kamen Torpedos. Hier wird sehr deutlich, dass die Dreadnought den Liberté-Schiffen in Geschwindigkeit und Feuerkraft weit überlegen war. Wie sah es nun mit den Deutschlandschiffen selbst aus? Diese hatten eine Verdrängung von 14.218 Tonnen. Sie waren rund 128 Meter lang, rund 22 Meter breit und hatten einen Tiefgang von rund 8,2 Metern. Ihre 12 Boiler erbrachten eine Leistung von 17.000 PS, was die Schiffe auf 18,5 Knoten beschleunigte. Die Reichweite betrug 8.900 Kilometer bzw. 5.500 Meilen bei 10 Knoten. Die Besatzung bestand aus 35 Offizieren und 708 Seeleuten. Insgesamt waren die Schiffe also etwas kleiner als die Libertés und deutlich kleiner und langsamer als die Dreadnought. Bei Testfahrten zeigte sich, dass alle Schiffe der Deutschlandklasse mehr Leistung als die nominellen 17.000 PS aus ihren Maschinen herausholten und daher auch schneller waren. Das schnellste Schiff der Reihe war die Schleswig-Holstein, die 19,1 Knoten erreichte. Die Hauptbewaffnung bestand aus 4 28 cm Geschützen in 2 Türmen, einem am Bug, einem am Heck. Die Schussfrequenz betrug 2 Schuss pro Minute bei einer Schussweite von 18,8 Kilometern. Die Sekundärbatterie bestand aus 14 17 cm Geschützen in Kasematten. Die Schussfrequenz betrug 6 Schuss pro Minute, aufgrund der Bauweise betrug die Reichweite 14,5 Kilometer. Weiterhin standen 20 oder 22 8,8 cm Geschütze zur Verfügung. Die Schussfrequenz betrug 12 Schuss pro Minute bei einer Reichweite von 9 Kilometern. Kurzzeitig waren die Schiffe mit 4 37mm Revolverkanonen ausgestattet, die jedoch schnell wieder entfernt wurden. Zuletzt standen den Schiffen 6 45 cm Torpedorohre zur Verfügung. Die Torpedos waren weiterhin eine Nahkampfwaffe, jedoch nicht mehr so stark limitiert wie noch wenige Jahre zuvor. Bei 26 Knoten konnten sie immerhin 3 Kilometer weit fahren, bei 31 Knoten immerhin noch 1,5 Kilometer. Die Panzerung der Schiffe bestand aus Kruppstahl. Die Kampfkraft war also mit Prä-Dreadnoughts durchaus vergleichbar. Aufgrund der schweren Schnellfeuerkanonen gab es sogar einen kleinen Vorteil. Mit einem Dreadnought-Schlachtschiff konnten diese Schiffe aber nicht mithalten. Erneut wurden 5 Schiffe gebaut. Die SMS Deutschland, die SMS Hannover, die SMS Pommern, die SMS Schlesien und die SMS Schleswig-Holstein. Die Germania-Werft in Kiel baute die Deutschland und die Schleswig-Holstein, die Chichau-Werke in Danzig konstruierten die Schlesien, die Pommern wurde von der Vulkanwerft in Stettin gebaut und das letzte Schiff, die Hannover, wurde auf der kaiserlichen Werft in Wilhelmshaven gebaut. Baubeginn war zwischen Sommer 1903 und Sommer 1905. Die Stapelläufe fanden zwischen Herbst 1904 und Winter 1906 statt, die Indienststellungen fanden zwischen Sommer 1906 und Sommer 1908 statt. Damit wurden fast alle Schiffe nach der HMS Dreadnought in Dienst gestellt und waren damit sofort veraltet. Die SMS Deutschland übernahm die Rolle des Flottenflaggschiffs von der SMS Kaiser Wilhelm II. Im Jahr 1906 und behielt diese Rolle bis 1913. Die Schiffe der Deutschlandklasse wurden im 2. Geschwader konzentriert. Ihre Dienstzeit vor dem Ersten Weltkrieg bestand aus Manövern und Auslandsfahrten. 1911 nutzte Kaiser Wilhelm II. Die SMS Deutschland für eine Fahrt nach Helgoland. Bei Kriegsbeginn waren die Schiffe der Deutschlandklasse im 2. Geschwader in der Nordsee stationiert. Kurz nach Kriegsbeginn wurden alle Schiffe des 2. Geschwaders einer Überholung in Kiel unterzogen. Admiral Scheer beschreibt diese Modernisierung auf Seite 105 in seinem Buch. Das 2. Geschwader hatte Ende Oktober 1914 die Kieler Werft aufgesucht, um einige wichtige Verbesserungen an der Artilleriearmierung anzubringen und die Wohnlichkeit der Schiffe, die durch das Herausreißen aller feuergefährlichen Gegenstände sehr gelitten hatte, im Interesse der Gesundheit der Besatzungen für den Winter wiederherzustellen. Die Schiffswände wurden in derselben Weise isoliert, wie es auf neueren Schiffen von vornherein durch Anwendung von brandsicherem Material geschah. Der Aufenthalt in den Schiffen, die so hellhörig geworden waren, dass jedes Geräusch von einem Ende bis zum anderen als Störung empfunden wurde, stellte die Nerven mit der Zeit auf eine zu harte Probe, und bei dem anstrengenden Kriegswachdienst durften die wenigen Ruhestunden nicht unnütz verkümmert werden. Die Erinnerung an jene ersten Kriegswochen, wo auf allen Schiffen des 2. Geschwaders das Picken der Hämmer und Kratzen der Meißel vom frühen Morgen bis zum späten Abend widerhallte und Berge von Holz und überflüssiger Farbe aus den Schiffen verschwanden, wird den Teilnehmern unvergesslich bleiben. Die Flotte versuchte mehrmals mit Manövern in der Nordsee und der Bombardierung der britischen Inseln Teile der britischen Flotte aus den Häfen zu locken. Dabei wurden Kreuzer und Schlachtkreuzer als Vorhut losgeschickt, während die Schlachtschiffe mit etwas Abstand folgten. Das 2. Geschwader war daher mittelbar an Operationen, wie zum Beispiel der Beschießung von Yarmouth im November 1914, den Beschießungen von Scarborough, Hartlepool und Whitby im Dezember 1914 und den Beschießungen von Yarmouth und Lowestoft im April 1916 beteiligt, ohne jedoch selbst die Küsten zu bombardieren. Die Briten fielen jedoch auf diesen Trick nicht herein, weswegen die Schlachtschiffe ohne Feindkontakt blieben. Neben diesen Einsätzen gab es Sicherungsdienste in der Nordsee und in Flussmündungen zu verrichten, sowie Ausbildungseinsätze in der Ostsee. Das 2. Geschwader unterstützte dabei häufiger leichtere Einheiten und sicherte Kreuzer- oder Minenräumschiffe gegen Angriffe ab. Im Laufe des Jahres 1915 wurden die Schiffe des 2. Geschwaders immer mehr zu solch sekundären Aufgaben herangezogen, da die Verwundbarkeit gegenüber U-Booten immer deutlicher wurde. Im Frühsommer 1916 kam es zur Schlacht von Skagerrak, der größten Seeschlacht des Ersten Weltkrieges und eine der größten Seeschlachten der Moderne überhaupt. Anfangs stand die Frage im Raum, ob man die alten Schlachtschiffe des 2. Geschwaders überhaupt mit in die Schlacht ziehen lassen sollte. In seinem Buch beschreibt Admiral Scheer seine Gedanken dazu auf den Seiten 195-96. Für Zurücklassung oder Mitnahme dieses Verbandes sprachen sowohl militärische Gründe wie Rücksichten auf das Ehrgefühl und die Stimmung der Besatzungen mit, die nichts davon wissen wollten, mit ihren Schiffen in die 2. Klasse herabgesetzt zu werden. Die ausschließliche Beschränkung der Tätigkeit eines Linienschiffsverbandes auf den Bewachungsdienst der deutschen Bucht, ohne Aussicht an den Feind zu kommen, musste unzweifelhaft bittere Enttäuschung hervorrufen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass meine frühere Zugehörigkeit zum 2. Geschwader mich auch bewog, den Schiffen die Enttäuschung nicht zu bereiten, sie zurückzulassen. Ich hatte diesen Entschluss, die Schiffe mitzunehmen, durch den Nutzen, den das zweite Geschwader gebracht hat, nicht zu bereuen. Trotzdem erhielten die Schiffe aufgrund ihrer geringen Überlebenschance den Spitznamen 5-Minuten-Schiffe. Das zweite Geschwader war aufgrund seiner niedrigen Geschwindigkeit in der Nachhut der deutschen Flotte und hatte daher zu Beginn der Schlacht keinen Feindkontakt. Das Geschwader kam allerdings am Ende der Schlacht zum Einsatz, als es den Rückzug der Schlachtkreuzer unter Admiral Hipper sicherte, indem es die 1st Battlecruiser Squadron unter Vice Admiral Beatty konfrontierte und sich zwischen sie und die deutschen Schlachtkreuzer schob. Schlechte Sicht sorgte dafür, dass die Konfrontation relativ kurz blieb. Trotzdem wurde die SMS Pommern von einem 305mm Geschoss der HMS Indomitable getroffen. Das Deck der SMS Schlesien wurde durch die Explosion eines großkalibrigen Geschosses mit Splittern bestrichen, was zu einem Toten und mehreren Verwundeten führte. Die SMS Schleswig-Holstein wurde von einem schweren Geschoss getroffen. Sie hatte ein 40 cm großes Loch in der Seite, ein Kasemattengeschütz wurde zerstört und ein über 4 Meter großes Stück der Aufbauten wurde vernichtet. Es gab 3 Tote und 8 oder 9 Verletzte. Im Nachgang wurden die alten Schlachtschiffe wiederholt von kleineren britischen Schiffen angegriffen. Aufgrund der schlechten Sicht konnten die Briten kaum bekämpft werden. Die SMS Hannover musste mindestens einmal einem Torpedo ausweichen. Die SMS Pommern wurde schließlich von einem, möglicherweise auch 2 Torpedos getroffen. Ein 17 cm Munitionsmagazin des Schlachtschiffes wurde getroffen, explodierte und zerriss das Schiff in 2 Teile. Die hinter ihr fahrende SMS Hannover musste ausweichen, um nicht mit dem Wrack zu kollidieren. Alle 839 Besatzungsmitglieder an Bord der SMS Pommern starben. Das Bugzier, welches bei Kriegsausbruch entfernt worden war, befindet sich heute im Marine-Ehrenmal in Laboe bei Kiel. Die SMS Schleswig-Holstein beschoss mit ihrer Sekundärartillerie mehrere britische Zerstörer und landete auf einem davon mehrere Treffer. Die SMS Deutschland und die SMS Hannover überstanden die Schlacht letztlich unversehrt. Im Anschluss an die Skagerrak-Schlacht wurden auch aufgrund des Verlustes der Pommern die Schiffe des zweiten Geschwaders endgültig in die zweite Reihe versetzt und erhielten nur noch sekundäre Aufgaben. Die Risiken aufgrund von U-Booten und Torpedos waren einfach zu hoch. Zudem wurden die Besatzungen auf neueren Schiffen benötigt. Ausbildung und Küstenverteidigung waren nun die Hauptaufgaben dieser Schiffe. Einige der Schiffe wurden entwaffnet, um ihre Geschütze dem Heer zuzuführen. Am 15. August 1917 wurde das zweite Geschwader offiziell aufgelöst. Die SMS Deutschland diente zunächst als Sicherungsschiff, wurde dann am 10. September 1917 jedoch außer Dienst gestellt. Sie wurde entwaffnet und dann in Wilhelmshaven als schwimmende Kaserne verwendet. Die SMS Hannover diente bis zum Ende des Krieges als Sicherungsschiff und blieb daher bewaffnet. Am 4. November 1918 wurde sie von der Meuterei der Matrosen in Kiel erfasst. Am 17. Dezember 1918 wurde sie außer Dienst gestellt. Die SMS Schlesien diente als Zielschiff und als Sicherungsschiff. Von Sommer 1917 bis Frühjahr 1918 wurde sie als Ausbildungsschiff verwendet. Im Frühjahr 1918 wurde sie entwaffnet und danach wieder für die Ausbildung verwendet. Als im November 1918 die Revolution in Kiel ausbrach, verließ sie den Hafen, sozusagen um der Revolution zu entkommen, und steuerte Swinemünde an. Nach dem Waffenstillstand kehrte sie nach Kiel zurück und wurde am 1. Dezember 1918 außer Dienst gestellt. Die SMS Schleswig-Holstein wurde als Zielschiff und als Sicherungsschiff eingesetzt. Am 2. Mai 1917 wurde sie außer Dienst gestellt und entwaffnet. Den Rest des Krieges diente sie als schwimmende Kaserne. Nach dem Ersten Weltkrieg durfte Deutschland nur veraltete Schlachtschiffe der Deutschland- und Braunschweig-Klasse weiterverwenden. Die Reichsmarine entschied sich dafür, die SMS Hannover, Schlesien und Schleswig-Holstein wieder einsatzfähig zu machen, während die SMS Deutschland wohl aufgrund ihres abgerüsteten Zustandes nicht weiterverwendet werden sollte. Die Deutschland wurde am 25. Januar 1920 aus dem Bestand der Marine gestrichen und verschrottet. Das Bugzier befindet sich heute in der U-Boot-Schule in Eckernförde, ihre Schiffsglocke dagegen im Mausoleum von Prinz Heinrich von Preußen auf Gut Hemmelmark bei Eckernförde. Die Hannover wurde 1920-21 modernisiert und am 10. Februar 21 in Dienst gestellt. Sie diente als Flaggschiff der Ostseeflotte in Swinemünde. Ihr Dienst bestand aus Manövern, Auslandsfahrten und gelegentlichen Einsätzen als Eisbrecher. Am 23. Mai 22 kam es zu einem Unfall bei einer Nachtübung. Die Hannover kollidierte mit dem Torpedoboot S-18. 10 Seeleute verloren ihr Leben. Im Dezember 24 kollidierte sie mit einem Schleppschiff, welches sich von seinem Ankerplatz gelöst hatte. Die Hannover erlitt Wassereinbrüche und musste bis Februar 25 repariert werden. Von 1927 bis 30 wurde sie modernisiert und am 25. Januar 1930 wieder in Dienst gestellt. Am 25. September 1931 wurde sie außer Dienst gestellt und 1936 aus dem Bestand der Marine gestrichen. Ursprünglich war geplant, sie in ein Zielschiff umzubauen, dies fand jedoch nicht statt. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie nicht eingesetzt. Ab Mai 1944 wurde sie verschrottet, möglicherweise um wichtige Rohstoffe zu gewinnen. Die Verschrottung wurde im Oktober 1946 abgeschlossen. Die Schiffsglocke befindet sich heute im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Die Schlesien war im Gegensatz zu Hannover während des Ersten Weltkrieges entwaffnet worden, weswegen sich ihre Modernisierung hinzog. Diese fand erst 1926-27 statt. Ihre 28-cm Geschütze wurden wieder installiert. Anstelle der 17-cm Sekundärbatterien erhielt sie 15-cm Sekundärbatterien. Die Aufbauten wurden ebenfalls verändert, so wurde zum Beispiel ein Schornstein entfernt. Am 1. März 1927 wurde sie wieder in Dienst gestellt. Ihr Dienst bestand aus Manövern, Auslandsfahrten und gelegentlichen Eisbrecherdiensten. Der spätere Chef des Geheimdienstes Abwehr, Wilhelm Canaris, diente von 1932 bis 1934 als Kommandant des Schiffes. Im Jahr 1935 wurde die Schlesien in ein Ausbildungsschiff umgewandelt. Ihre Boiler wurden modernisiert, sie wurde von Kohleverbrennung auf Ölverbrennung umgerüstet und sie erhielt neue Flakgeschütze. Die Ausbildungsfahrten führten sie über den Atlantischen Ozean bis hin nach Nord- und Südamerika. Die Schleswig-Holstein hatte einen ähnlich langen Anlauf wie die Schlesien. Nach einer umfassenden Modernisierung wurde sie am 31. Januar 1926 in Dienst gestellt. Sie erhielt neue Feuerleitsysteme, veränderte Aufbauten und ebenfalls 15 cm Sekundärgeschütze anstelle der alten 17 cm Sekundärgeschütze. Die alten Torpedorohre wurden durch 4 50 cm Torpedorohre ersetzt. 1927-28 erfolgte eine weitere Modernisierung. Sie diente bis 1935 als Flottenflaggschiff. 1936 wurde sie in ein Ausbildungsschiff umgewandelt. Ihre Torpedorohre und einige ihrer 15 cm Geschütze wurden entfernt. Ein Teil ihrer Maschinen wurde auf Ölverbrennung umgestellt. Die Ausbildungsfahrten waren ähnlich lang wie die der Schlesien und führten sie ebenfalls nach Nord- und Südamerika. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges waren die Schlesien und die Schleswig-Holstein noch im Dienst, allerdings primär als Ausbildungsschiffe. Die Schleswig-Holstein war zum 1. September 1939 unter dem Vorwand eines zeremoniellen Besuchs in Danzig platziert worden und eröffnete gegen 4.45 Uhr am Morgen des 1. September 1939 das Feuer auf die Westerplatte. Dies waren offiziell die ersten Schüsse des Zweiten Weltkrieges in Europa. Weiterhin landeten 225 Marineinfanteristen von der Schleswig-Holstein auf der Westerplatte. Während des ganzen Polenfeldzuges unterstützte die Schleswig-Holstein die Wehrmacht mit Küstenbombardements. In der zweiten Septemberhälfte wurde sie dabei auch von der Schlesien unterstützt. Danach dienten beide Schiffe wieder in ihren alten Rollen. Bei der Kampagne gegen Dänemark und Norwegen 1940 wurden sie wieder für Kampfeinsätze herangezogen. Die Schlesien eskortierte Minenräumschiffe, die Schleswig-Holstein eskortierte Landungsschiffe und lief während der Kampagne kurzzeitig auf Grund. Die Schlesien wurde aufgrund von Personalmangel danach außer Dienst gestellt und im Winter 1940-41 nur kurzfristig für Eisbrechertätigkeiten reaktiviert. Kurz vor der Invasion der Sowjetunion wurde sie reaktiviert und schützte danach Minenlegeschiffe in der Ostsee. Ab Oktober 1941 diente sie wieder als Ausbildungsschiff. In den Wintern wurde sie regelmäßig als Eisbrecher eingesetzt. 1943-44 erhielt die Schlesien eine ganze Reihe zusätzlicher Flakgeschütze der Kaliber 20 mm, 37 mm, 40 mm, 88 mm und 105 mm. Zusätzlich wurden Radargeräte installiert. Die Schleswig-Holstein hatte eine ähnliche Karriere von 1940 bis 1944 und wurde auch auf ähnliche Weise modernisiert. Beide Schiffe sollten als Konvoi-Eskortschiffe dienen und mit Küstenbombardements das Landheer unterstützen. Das hohe Alter der Schleswig-Holstein erwies sich dabei sogar als Vorteil, da sie nur zur Hälfte auf Ölfeuerung umgestellt worden war und Kohle im Gegensatz zu Öl weiterhin als Brennstoff zur Verfügung stand. Die Schleswig-Holstein wurde am 18. Dezember 1944 durch britische Bomber in flachem Wasser im Gotenhafen versenkt. 28 Seeleute starben, 53 wurden verletzt. Bergungsversuche scheiterten, weswegen das Wrack letztlich aufgegeben und am 21. März 1945 kurz vor der Besetzung der Stadt durch die Sowjets gesprengt wurde. Die Sowjets hoben das Schiff 1945-46 und setzten es 1948 auf der estnischen Insel Osmussar auf Grund. Dort wurde es bis 1966 als statisches Zielschiff eingesetzt. Berichte, dass das Schiff in der Sowjetunion abgewrackt wurde, erwiesen sich als falsch. Letzte Überreste befinden sich am Grund des Meeres. Die Schiffsglocke befindet sich heute im Besitz des Militärhistorischen Museums in Dresden. Die Schlesien wurde im Frühjahr 1945 dagegen noch eingesetzt. Sie bombardierte die Rote Armee in Küstennähe und wurde zur Evakuierung von mindestens 1000 verwundeten Soldaten eingesetzt. Am 2. oder 3. Mai 1945 lief sie bei Swinemünde auf eine britische Mine und wurde kontrolliert auf Grund gesetzt, um sie als statische Batterie weiterverwenden zu können. Bis zuletzt wurden ihre Geschütze gegen die Rote Armee eingesetzt, um die Evakuierung von Usedom zu sichern. Am 4. Mai wurde sie gesprengt und ihre Aufbauten danach nochmal separat in Brand gesetzt. Nach dem Krieg wurde sie an Ort und Stelle durch eine DDR-Firma verschrottet. Der Großteil der Arbeiten fand von 1949 bis 1956 statt, Überreste des Schiffes waren jedoch bis in die 1980er Jahre sichtbar.
Ein paar abschließende Worte.
Die Schiffe der Deutschlandklasse waren bereits bei der Indienststellung veraltet. Das neuere Design der Dreadnought-Schlachtschiffe zwang sie zu einem dauerhaften Dasein in der zweiten Reihe. Trotzdem waren sie in den Kriegsjahren 1914 bis 16 sehr aktiv am Kriegsgeschehen in der Nordsee beteiligt. Die Bedingungen des Versailler Friedensvertrages ermöglichten diesen Schiffen eine zweite Karriere in der Reichsmarine der Weimarer Republik und der Kriegsmarine des Dritten Reiches. Die Schlesien und die Schleswig-Holstein dienten bis in die letzten Monate des Krieges, die Schleswig-Holstein sogar noch darüber hinaus bis in die 60er Jahre als Zielschiff der Sowjetunion. Die Schlachtschiffe der Deutschlandklasse erwiesen sich letztlich, genauso wie die Schiffe der Braunschweig-Klasse, als überraschend langlebig und vielseitig.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.